ARD.
Jetzt. Also genau jetzt. Wir alle könnten uns in diesem Moment unseren Lieblingssong im Internet anmachen und uns einfach drüber freuen. Das ginge. Aber wenn dieser Song, den wir uns anmachen würden, zufällig im Radio läuft, dann ist das noch viel schöner und befriedigender, als wenn wir uns den jetzt selbst anmachen würden. Warum ist das so? Weil der Song dann uns gefunden hat, möglicherweise. Oder weil wir ihn in diesem Moment dann quasi mit anderen gemeinsam hören? Ist das vielleicht ein Ding? Oder ist es eher so, weil wir wie so eine Art kleines Geschenk bekommen, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten? Und das ist das gute Gefühl. Was auch immer es ist, ich kann euch sagen, als Radiomoderator geht es einem noch genauso, wenn der Lieblingssong zufällig in der Playlist auftaucht, das ist einfach großartig. Und das ist ein wirklich schönes Gefühl. So, wenn ihr manchmal auch solchen Fragen oder Gedanken nachhängt, ja sehr gut, nehmt sie auf, schickt sie mir und ich mache da eine Folge draus.
Come See Calling, ein Podcast von SWR 3.
Wenn ihr Tierarzt oder Buchhändler seid, dann solltet ihr jetzt vielleicht am besten die Rufumleitung anmachen, sonst seid ihr möglicherweise gleich dran. Oder besser gesagt, ich bin dran am Telefon, denn ihr wisst ja, wie es läuft. Frage an mich, ich gebe dann den Telefonvermittler und jage uns eine Antwort bei Experten. Instagram.com/Konsi_Quent, Konsi mit C vorne, das ist ja wohl die Adresse für eure Sprachnachricht an mich. Steffi hat das so gemacht, sie hat was durchgeschickt.
Hallo Konsi, hier ist die Steffi. Ich habe mal eine Frage an dich und zwar, was ist denn so objektiv betrachtet die überbewerteste Geschichte? Das würde mich mal super doll interessieren. Ich danke dir.
Die objektiv überbewertetste Geschichte? Ja, also spontan hätte ich gesagt mein Lebenslauf, aber gut. Also jetzt nochmal, um das kurz klarzuziehen. Überbewertet, also irgendwas, was hochgejubelt wird, dann aber tatsächlich enttäuscht. So, jetzt muss man sich natürlich mal fragen, was ist denn zuletzt hochgejubelt worden? Welche Geschichte? Der Barbie-Film vielleicht? Ja, gut, aber wenn du da jetzt 10 Leute zu fragst, dann kriegst du 10 verschiedene Antworten, je nach Blickwinkel. Und dann sind wir jetzt auch noch relativ nah an diesem Film dran. Und die Zeit macht ja wahrscheinlich auch noch irgendwas aus, ne? Was mal super geil war, kann ja auch sehr schlecht altern, wie wir wissen. Und dann könnte hier der Onkel sagen, der Pate, richtig geil, was vermutlich immer noch stimmt. Aber trotzdem stimmt dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall gar nicht mehr so. Es ist komplex. Also wir brauchen jemanden, der viele Geschichten kennt und deshalb auch den Draufblick hat natürlich und auch vergleichen kann. Und wer kennt viele Geschichten? Richtig, ein Buchhändler. Josua Strass ist der leidenschaftlichste Buchhändler in ganz Baden-Baden. Also er berät ja von Berufswegen her ganz unterschiedliche Menschen. Also da kriegt man natürlich auch einen sehr objektiven Blick drauf, was gut und was schlecht ist und schiebt vielleicht seinen persönlichen Geschmack nicht unbedingt ganz nach vorne. Und das ist doch sehr praktisch, wenn wir diese Frage beantwortet kriegen wollen. Eulennest heißt die Buchhandlung von Josua und da rufen wir jetzt an.
Josua Strass.
Hallo Josua, ich grüße dich, hier ist Konsi, guten Morgen.
Oh, das ist ja nett. Hallo, guten Morgen erstmal, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist. Sind wir schon im Weihnachtsgeschäft eigentlich jetzt?
Nee, also ich bin ja mit meinen 2 Buchhandlungen vor 3,5 Monaten zusammengezogen und dadurch ist der Wochenanfang tatsächlich hier nochmal ein bisschen intensiver, weil mehr Leute am Montag bei uns anrufen und mit uns über Bücher sprechen möchten, die ihnen irgendwo zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht begegnet sind. Und dann haben sie schon das Neue von oder ich war zum Kaffee eingeladen und möchte unbedingt jetzt oder mir wurde erzählt, man sollte gerade lesen, bla bla bla, solche Sachen. Und dadurch ist heute tatsächlich, Montag ist viel Telefonie. Da ist gar nicht mal im Laden so wahnsinnig viel los.
Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so läuft. Und dann sagen die dir auch irgendwie so wie bei, wenn man so Shazam anmacht beim Handy, ne, so 3 Takte vom Song und dann soll mir das Handy sagen, welcher Song. Machen die das auch so mit Büchern? Ich habe
Förster. Genau.
Herr Strass, was ist es denn? So und dann.
Förster, na, das könnte der Wälder vom Schwarzwald sein beim Kröner Verlag.
Ah, verstehe.
Ja, lustig. Ja, nein, also manchmal muss man mit Brocken wirklich klarkommen. Das geht bis hin zu die Umrisse des Buches in die Luft zeichnen und eine Farbe sagen.
Okay, wow. Gut, verstehe. Mit Brocken umgehen, das muss ich auch beruflich, aber so ist das eben. Und du jetzt auch, mit mir nämlich.
Schauen wir mal.
Sag mal, erstmal so gefragt, wie viel liest du denn? Also damit wir mal wissen, wenn wir jetzt gleich mit der Frage zu dir kommen, aus welchem Horizont du das beantwortest, ich glaube einem sehr großen.
Also tatsächlich habe ich mir mal die Marke gesetzt, 10 Bücher im Monat zu lesen. Oh. Das habe ich inzwischen ganz gut im Griff. Es ist auch so, dass ich ab und zu noch ein Hörbuch dazwischen schiebe, wenn ich zu Hause irgendwas Doofes mache, was weiß ich, Wäsche zusammenlegen oder Buchhaltung ablegen oder irgendwas sortieren. Das erhöht den Level auch nochmal. Tatsächlich bin ich die letzten beiden Jahre bei über 200 Büchern gewesen. In dem Jahr bin ich froh, wenn ich die 180 schaffe, also 15 im Monat.
Wow.
Bin gerade beim 138.
Du zählst tatsächlich.
Ich schreibe es auf, weil erstens mal ist bei uns im Team eine Schwarmintelligenz. Wir sprechen gegenseitig zu uns erstmal über die Bücher, die wir gelesen haben. Und dann geht es natürlich auch darum, die Titelpflege. Also was bestelle ich vielleicht nach? Oder wir haben jetzt die Buchvorträge eigentlich das ganze Jahr über. Und natürlich setze ich mich da auch ganz gern mal dann an meine Leseliste und sag, was könnte denn da ganz gut reinpassen? Da rutscht einem schon mal ein Titel aus dem Frühjahr durch. Und dann sagt man, ach, meine Güte, ja stimmt, da hatte ich 5 Stück da, die habe ich verkauft. Aber du bestellst ja auch nicht jeden Titel sofort nach, den du verkauft hast. Und manchmal ist auch was, sagen wir mal, mit einem saisonalen Bezug und du denkst dann, aber es wird jetzt gut in eine Beratung reinpassen. Also diese Titellisten, die wir im Betrieb einfach auch, wo wir unsere gelesenen Bücher eintragen, die sind einfach auch sehr wertvoll. Auch wenn es mal 2 Jahre später als Taschenbuch kommt, dann gucke ich auch, sage, hat es jemand von meinen Leuten gelesen? Ah, da war doch was. Und dann kann ich über diese Dokumentationen einfach rausfinden, wer hat es gelesen? Und dann geben wir noch Schulnoten von 1 bis 6. Ja, und wie wurde es beurteilt?
Und der Rest ist ein Suchtproblem deinerseits.
Ja, wenn man so will, schon. Realitätsflucht. Und genau, einfach runterkommen können. Also da sind wir ja prinzipiell auch beim Thema. Geschichten sind seit jeher so eine Mischung aus Unterhaltung und Realitätsflucht und Horizonterweiterung natürlich. Absolut. Ja, da geht so viel einher damit, was eine gute Geschichte mit mir machen kann.
Jetzt ist das natürlich eigentlich eine schwere Aufgabe, die wir dir hier stellen, weil das ist ja immerhin eine kritische Frage, die wir hier besprechen wollen. Und nachdem du das Lesen und Bücher ja so liebst, wird das vielleicht gar nicht so leicht für dich zu beantworten. Es geht ja um die Frage von Steffi und die beziehungsweise die objektiv überbewertetste Geschichte. Also vielleicht mal andersrum gefragt, wann legst du ein Buch weg und denkst dir danach, wow, das war richtig geil?
Also wann ich es weglege, ist, wenn mich, also es passiert selten, dass ich es weglege. Ich lege es weg, wenn es meiner Meinung nach entweder formal schlecht gemacht ist, also Lektorat geschlampt, Handlungsbögen, die wirklich nicht ineinander greifen, wobei ich dann natürlich eigentlich weiterlese, um rauszufinden, ob der Handlungsbogen nicht vielleicht doch noch funktioniert und sich mir gerade nicht erschließt. Oder wenn es ein Thema präsentiert, wo ich sage, nein, tut mir leid, das sind Bilder in meinem Kopf oder das sind Strukturen, was weiß ich, Verherrlichungen von irgendwelchen Sachen, die nicht verherrlicht gehören oder einfach auch Figuren, die so überzeichnet sind, dass ich sage, das strengt mich jetzt an, aber das passiert ganz selten. Also vielleicht 1 von 20 Büchern.
Also das wäre jetzt quasi das Negative, aber wann liest du ein Buch fertig, so meine ich, und du legst das Buch quasi aus der Hand und denkst, also das war bahnbrechend geil. Also damit wir mal wissen, wann du eine Geschichte als gut bewertest, damit wir dann auf den Umkehrschluss kommen. So hatte ich gedacht. Einmal habe ich was gedacht.
Ja, so geht's ja auch. Ne? Das passiert vielleicht noch öfter. Ich lese eigentlich fast jedes Buch erstmal fertig.
Okay.
Weil zum Teil knallt der Schluss oder was weiß ich. Bücher anlesen, ist immer die Frage, kann ich es mir leisten oder nicht? Mein Lesetempo ist relativ hoch und meine Leseeffektivität ist einfach gut, weil ich lese, seit ich 3 Jahre alt bin. Also ich habe wirklich ganz früh schon lesen können und dadurch lese ich einfach meine 100 bis 120 Seiten in der Stunde. Ohne das, was verloren geht. Mhm. Ja, und dadurch kann ich es mir leisten, Bücher fertig zu lesen. Ich empfände es auch als unbefriedigend, sagen wir mal, nur den Anfang und den Schluss zu lesen oder 20 Seiten zu überblättern, weil erstens mal fehlt mir dann ein Stück aus der Story. Das ist so, wie wenn ich, keine Ahnung, während einem Film aufs Klo gehe und mir danach noch geschwind was zu essen aus der Küche hole und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Ja, da würde ja auch jeder, wenn es jetzt aufgezeichnet wäre, würde sagen, ich spule jetzt zurück. Mhm. Ich will auch keine Bücher lesen, in denen mir was aus der Geschichte fehlt. A, weil ich sie nicht objektiv beurteilen kann und B, weil es unbefriedigend ist. Und deshalb jetzt, um zu deiner Frage zurückzukommen, finde ich, das war ein super geiles Buch, wenn ich es fertig gelesen habe. Davor kann ich es ja nicht sagen. Es gibt ja auch genug Bücher, da wird der Schluss völlig verkackt. Oder es ist mittelmäßig und die letzten 80 Seiten sind eine Achterbahnfahrt. Oder es werden alle Fäden brillant zusammengefügt. Also eigentlich kann ich, so wie auch bei einem Film oder wie bei Film und Buch sind vielleicht die offenkundigsten Beispiele, ich kann es eigentlich nur sagen, wenn ich es ganz und dadurch natürlich auch von Anfang bis zum Ende konsumiert habe.
Also wenn wir jetzt mal übersetzen, wenn alle Fäden zusammenlaufen, dann ist das richtig gut. Und wenn sie das nicht tun, dann ist eine Geschichte vielleicht nicht so gut, wie man dachte am Anfang. Und damit wäre sie ja vielleicht auch überbewertet. So, jetzt kommen wir doch mal hier auf den Trichter. Also was ist denn, ich habe schon mal so ein bisschen rumspekuliert, was wäre denn wohl die überbewertetste Geschichte? Denn ist mir Shades of Grey und Feuchtgebiete oder so eingefallen, wo natürlich die Erwartungshaltung durch Medien und überhaupt und jeder hat es geschaut und gelesen, so hochgeschossen ist und dass das gar nicht vielleicht eingelöst werden konnte. Das habe ich jetzt gedacht. Wie würdest du die Frage beantworten?
Das ist natürlich knifflig. Also natürlich wollen die Leute dann unter Umständen oder wäre vielleicht die größte Freude, wenn ich jetzt sagen würde, was weiß ich, die Bibel oder der Herr der Ringe oder das Kommunistische Manifest oder keine Ahnung was. Aber das sage ich nicht, ja, weil ich der Meinung bin, dass Geschichten nach so einem gewissen Schloss-Schlüssel-Prinzip funktionieren und dass ich mein eigenes, also ich würde nie im Leben so weit gehen, dass ich persönlich eine Geschichte zur überbewertetsten Geschichte deklariere, weil sie mit mir nicht funktioniert hat. Also ich denke da automatisch dann an solche Weisheitsgeschichten. Was weiß ich, Coelho, der Alchemist oder Strelitzky, Kaffee am Rande der Welt oder die Möwe Jonathan. Also so Bücher, wo ganz viele Menschen hinkommen und sagen, das hat bei mir im Leben was verändert. Und du liest es vielleicht selber und sagst, wieso? Das wusste ich doch schon alles. Und kommst vielleicht dann auch auf die Idee, warum feiern das so viele Leute? Also Kaffee am Rande der Welt beispielsweise war für mich ein Buch, das ich dann irgendwann mal, nachdem wahnsinnig viele Kunden gesagt haben, boah, ich feiere das so und ich verschenke das jedes Jahr an 20 Leute. Und ich habe es gelesen und dachte irgendwie, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber die macht nichts mit mir. Aber dann hinzugehen und zu sagen, das ist sie. Ha, ich habe sie entdeckt, die überbewertete Geschichte der Welt. Damit mache ich mich zum Maß aller Dinge. Und insofern würde ich nie im Leben hingehen und sagen, das ist sie jetzt, weil ich damit auch unfassbar viele Menschen sagen würde, du bist aber mal ein schlichtes Gemüt, dass du mit sowas zurechtkommst. Ja, vielleicht habe ich es ja nicht kapiert. Oder ich war an dem Tag einfach nicht in der richtigen Form. Das muss man ja auch sagen. Alles, was in meinem Umfeld ist, guckt mir beim Lesen über die Schulter und beeinflusst mich. Mich beeinflusst auch das Buch, das ich davor gelesen habe. Ja? Das ist so, wie wenn du in einer Prüfungskommission sitzt und du hattest 3 komplette Schlurchis und dann kommt einer, der hat eine mittelgute Leistung und du denkst, boah, 1, klasse, da war ja endlich mal wieder was Schönes. Oder ich habe gefühlt das beste Buch seit langem gelesen. Da hat das Buch, das ich danach anfange, einfach brutal schwer.
Ich finde, das ist so eine schlaue Antwort. Das ist sehr, sehr gut. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass du sowas Kluges sagst. Gut, das heißt aber jetzt, kriegen wir das denn irgendwie, also subjektiv ist natürlich blöd, eine Geschichte zu bewerten, können wir jetzt schon mal festhalten, Schlüssel-Schloss-Prinzip und so weiter. Aber kriegen wir es denn objektiv, kriegen wir das denn irgendwie eingefasst, wo du sagst, na ja, so handwerklich, das mit den Fäden zusammenlaufen wäre schon gut.
Unbefriedigendste Geschichte können wir vielleicht, da kann man sehr schön sagen, das ist sicher Game of Thrones, weil es nie fertig geschrieben wurde. Da wäre ich sofort dabei zu sagen, George R. R. Martin soll den Mist endlich mal fertig schreiben. Das war irgendwann so unbefriedigend, dass ich es nicht fertig gelesen habe, weil dann kam nach 5 Jahren endlich mal wieder ein neuer Band raus und dann statt Handlungen abzuschließen oder voranzutreiben, hat er nochmal neue Fässer aufgemacht. Das hat mich wahnsinnig deprimiert.
Oh, wow.
Und die Verfilmung hat ja dann was gerettet. Ja, die Verfilmung wurde ja dann auch aufgrund des Drucks abgeschlossen. Aber tatsächlich, die Bücher, die haben so brillant angefangen und die wurden immer komplexer und immer dichter. Man hat jeden neuen Band gefeiert und dann hat man gemerkt, es hört nicht mehr auf. Ja, und das fand ich wahnsinnig deprimierend. Auch damals von Philip Pullman, diese Trilogie Der Goldene Kompass. das magische Messer und dann irgendwas mit Engeln im dritten oder sowas. Der dritte Band war unfassbar irritierend. Der ging so ins Metaphysische und so ins merkwürdig Spirituelle. Und das war das, also oft sind es tatsächlich mehrbändige Reihen, die nicht gut abschließen. Da habe ich ein ganz großes Problem damit. Natürlich auch aufgrund des Lesedrucks, den ich habe in der Branche, und denke, wenn ich dem jetzt schon so viel Zeit widme und dafür andere Leseprojekte außen vor lasse, dann will ich ein großartiges Finale. Also Schluss ist, glaube ich, hat für mich ganz viel damit zu tun, ob eine Geschichte funktioniert oder nicht.
Auch interessant, ne? Nachdem du, wenn du jetzt sagst, ne, Reihen, Buchreihen, und dann sind das auch noch so dicke Wälzer, da hast du natürlich eine größere Erwartungshaltung dran, als wenn du hier so ein Taschenbuch mal durchziehst.
Ja.
Weil es auch dein Zeitinvest ist, was du gerne ausgeglichen hättest.
Genau, und weil ich halt Berufsleser bin und kein Lustleser. Es hilft mir ja auch in der Beratung. Ich glaube, die Geschichten, mit denen du nicht rechnest, und die Geschichten, die was mit mir machen, gerade weil sie mich überraschen, die sind ja eigentlich die besten.
Absolut.
Und deswegen lese ich natürlich immer auch für andere mit. Und deswegen empfehle ich auch Bücher, die mir nicht gefallen haben.
Das ist wie ein Interview mit dir. Überraschend und sehr schön. Bereichernd. Siehst du, ich dachte, du haust jetzt hier direkt ein paar Geschichten raus, aber du erzählst die Geschichte von Anfang an. Jetzt ist die Frage, Joshua, wie beantworten wir denn die Frage? Also, was ist denn die überbewertetste Geschichte? Was sage ich, Steffi?
Das muss jeder mit sich selber ausmachen.
Die gibt's nicht. Die eine. Oder gibt es die für jeden anders?
Wie gesagt, für mich wäre es jetzt vielleicht tatsächlich die George R. R. Martin Romane, weil ich die tatsächlich, obwohl ich die am Anfang maximal gefeiert habe, habe ich dann irgendwann aufgehört, die zu lesen, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Und es ist auch so, dass die ersten Bände, die sind ja vor 10 oder 15 oder ich habe die Anfang der Nuller, habe ich die entdeckt und habe die ersten 5 Bände wirklich so Binge-Reading-mäßig durchgehauen. Mhm. Und dann musste man ein Jahr warten, dann musste man auch mal 2 Jahre warten, bis man kommt. Dann war eine Lücke von gefühlt 4 Jahren und dann wusste ich auch echt nicht mehr. Also ich wusste so einen groben Handlungsverlauf, den vergisst man ja auch relativ spät erst.
Mhm.
Aber das sind dann, und ich hatte natürlich auch meine Lieblingscharaktere, aber dann liest du so ein neues Buch und dein Lieblingscharakter hat vielleicht eine 5 Seiten Cameo-Auftritt, so wie Hitchcock, der den Koffer durchs Bild schiebt. Und sonst kommen irgendwelche neuen Hansel, die du zum Teil auch überhaupt nicht spannend findest. Und das fand ich tatsächlich, das war für mich eine große Enttäuschung. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Reihe irgendwann sauber abschließt. Was bei den Filmen, die ich nicht gesehen habe, ja vermutlich geklappt hat. Aber das war für mich durch. Ja, schade. Das war so eine ganz große Leseenttäuschung für mich.
Also mit der Antwort hätten wir nicht unbedingt gerechnet, aber gut. Wir halten fest. Das Lied von Eis und Feuer war es, glaube ich, ne?
Genau, richtig.
Wunderbar. Joshua, eine Frage habe ich noch. Jetzt ist ja bald Weihnachten. Was ist dein Top-1-Buch, was du jetzt empfiehlst, wenn jemand zu dir in den Laden kommt? Das können wir ja abkürzen, können wir bei dir kaufen gehen.
Oh, Top 1, schwierig, weil Top 1 ist individuell. Also das Buch, das jedem gefällt, gibt so wenig wie das Essen, das jedem schmeckt. Ich empfehle im Normalfall 2-3 Bücher und ich spreche davor im Normalfall mit dem Menschen, damit ich so ein ungefähres Feedback kriege. Ich fand die neue Elif Shafak unglaublich gut. Am Himmel die Flüsse heißt es, glaube ich, türkische Autorin, die seit langem in England wohnt und die einfach unfassbar gute, kluge, emotional einen wirklich wegknallende Bücher schreibt. Und die war schon schwer beeindruckend. Aber da gibt es 4 Handlungsstränge. Einer geht es auch um den Völkermord an den Jesiden. Das kann ich natürlich nicht jedem einfach mal so geben. Ich wäre kein guter Buchhändler, wenn ich nicht reinspüren würde und nicht erstmal versuchen würde, eine ganz grobe Stimmung dafür zu bekommen, was gerade gewünscht wird. Wie viel Resilienz ist gerade schweren Themen gegenüber? Brauche ich irgendwas, was Leichtes, was mich einfach abholt und wo ich sage, oh, schön, ich habe eine heile Welt, die ich gerade brauche? Oder gibt es Leute, die sagen, komm, ich brauche ein bisschen was, an dem ich mich reiben kann? Nee, lässt sich genauso schlecht. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne. Geschichten sind individuell. Geschichten sind heilig irgendwo. Und damit sie diesen Heiligkeitsstatus erreichen, müssen sie natürlich eine gewisse Grundqualität für möglichst viele Menschen haben. Aber ich muss immer, wenn ich aus einer Leseempfehlung den Menschen, der sie kriegt, ausklammer, dann erleide ich Schiffbruch.
Das hast du gut gesagt. Dankeschön. Joshua Strass hat seine Buchhandlung Eulennest in Baden-Baden. Und da kommen wir bei dir vorbei und dann kaufen wir alles, was du uns empfiehlst und sind dann mit 180 Büchern pro Jahr gut ausgerüstet.
Da wehre ich mich nicht dagegen, ja, sehr gerne.
Danke, Joshua, für deine Zeit und hey, viel Spaß beim Lesen.
Danke, ebenso, wenn mal die Zeit dazu ist.
Na, auf jeden Fall. Wenn du 180 schaffst, dann will ich 181 schaffen.
Okay. Prima. Sehr schön. Alles Gute.
Dankeschön, Joshua.
Ciao.
Tschüss. Das Lied von Eis und Feuer, also die Vorlage zu Game of Thrones, das hätte ich jetzt nicht unbedingt im Kontext dieser Frage vermutet, aber hey, liebe Steffi, so, wir halten mal fest. Also, wenn das Handwerk nicht passt oder Fakten nicht stimmen, dann wird eine Geschichte dem Hype schon mal nicht gerecht und damit ist sie überbewertet. Der Rest ist wohl Ansichtssache, können wir festhalten. Und damit würde ich sagen, besser kriegen wir die Frage nicht beantwortet, oder? So, komm, wir machen weiter. Nächste Frage, die kommt von Simone.
Hallo Konzi, hier ist die Simone. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn Hunde sprechen könnten, worüber könnte man sich mit ihnen unterhalten? Ich freue mich auf eine Antwort. Liebe Grüße.
Das ist doch mal eine schöne Idee. Also wenn das ginge, dann könnte man mit dem Terrier vielleicht ein bisschen über Literatur reden auch. Und wie fandst du das Lied von Eis und Feuer am Ende? Wuff! Ja, also Simone, ich denke, du meinst eher das, was den Hund wirklich gerade beschäftigt, oder? Gassi, Fressi, Einbrecher, sowas in der Art. Also ob man darüber mit ihm gut reden könnte, ob ihn das beschäftigen würde. Wobei man mit dem Wunsch wahrscheinlich sehr vorsichtig sein muss. Am Ende ist so ein Border Collie gesprächiger, als man möchte vielleicht. Und dann hat man den einen Lebensbegleiter, mit dem man wundervoll schweigen kann, einfach hergegeben. Das wäre ja fast schade drum. So, aber was hätten Spitz und Schäferhund wohl auf dem Herzen? Ein Tierflüsterer muss ja wohl her. Felix Wackermann findet beruflich raus, was Tieren fehlt. Also er muss sie gut lesen können und kann uns deswegen das bestimmt beantworten. Felix ist Tierarzt in Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen und den rufen wir jetzt an.
Felix Wackermann.
Hallo Felix, ich grüße dich, hier ist Konzi.
Hi,
na,
grüß dich.
Du hast eben noch ein Tier operiert, habe ich gehört. Was war los? Müssen wir uns Sorgen machen, ist die Frage.
Nee, alles im grünen Bereich, aber manchmal dauert das mal ein bisschen länger. Und dann nehmen wir uns natürlich die Zeit, bis da alles im grünen Bereich ist, bevor wir uns um andere Sachen kümmern.
Was war es denn, kannst du sagen?
Das war eine Zahnoperation. Da mussten ein paar Zähne gezogen werden bei einer Katze und ja.
Oh nein.
Ist aber, ja genau, hatte Zahnschmerzen.
Oh nein.
Hoffentlich zukünftig nicht mehr.
Kann eine Katze dritte Zähne bekommen oder so? Oder was, ich meine, wenn...
Nee, leider nicht. Also die sind leider für immer weg, aber... Die Katzen kommen relativ gut tatsächlich mit fehlenden Zähnen klar. Das ist nicht so super dramatisch. Also sie wird weiterhin noch Lebensqualität haben.
Was man mit dir alles lernt, jetzt schon.
Ja.
Sehr gut, Dankeschön für deine Zeit auf alle Fälle. Und was ich mich ja gefragt habe, ne, wenn du jetzt eine Katze auf dem Tisch hattest und da Zähne ziehen musst, hast du sowas wie Lieblingspatienten, sag ich mal? Meine Cousine ist Erzieherin und die hat natürlich auch Lieblingskinder, hat sie mal gesagt.
Ja, grundsätzlich sind alle Tiere mir lieb. Ne? Natürlich gibt es Patientenhalter, wo es halt einfach... sehr gut harmoniert, ne, wo man vielleicht auch mal privat mal was macht, ne. Also Leuten, wo es halt ein bisschen distanzierter ist, das ist ganz normal, ne, genau.
Aber bei den Tieren?
Ja, bei den Tieren eigentlich nicht. Also so einen aggressiven Hund, so ein Malinois, der einen direkt stellt oder so, da reiße ich mich jetzt nicht direkt rum, aber behandelt die natürlich trotzdem. Ne? So ist es nicht. Also es gibt ja zum Glück verschiedene Medikamente, die wir den Tieren auch verabreichen können, dass sie so ein bisschen mal runterfahren und wir die dann auch mal gründlich untersuchen können.
Ne? Wie viel ist Tierart, wie viel ist Charakter, wie viel ist anerzogen, wenn so ein Tier ein bisschen bissiger ist als andere?
Also Erziehung ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Ne? Also wenn die Tiere in der Jugend oder im Welpenalter Mist erlebt haben, dann kann aus dem liebsten Labrador auch ein bissiger Hund werden. Ne? Also das ist, glaube ich, der größte Part, ne? Ja,
oh, wow.
Das denke ich schon. Mhm.
Sind Sie uns da ähnlich?
Puh, ich kenne mich nicht so gut in der humanistischen Szene aus, muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen überfragt. Aber grundsätzlich, ja, würde ich schon das so unterschreiben, glaube ich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke.
Felix, schön, dass du Zeit hast auf alle Fälle. Wir wollen ja die Frage von Simone besprechen, die wissen will, wenn Hunde sprechen könnten, also worüber könnte man sich denn mit denen unterhalten? So, also
ja,
was würde man da, was sagen die?
Ja, also ich glaube tatsächlich, Hunde haben ja schon so Lebensschwerpunkte, so was ist denn total wichtig, ne? Also Zeit mit Herrchen oder Frauchen, Gassi gehen, Futter, Wasser, Spielen. Ja? Und wenn ich jetzt einfach mal voraussetze, dass die intellektuelle Intelligenz des Hundes gleich bleibt, nur das Sprachvermögen sozusagen jetzt ergänzt in Zukunft, denke ich schon, dass sich die Konversation hauptsächlich um diese Lebensschwerpunkte des Hundes handeln würden. Also sprich, Mensch, das Futter hier, ich glaube, das kannst du häufiger mal kaufen. Das war eigentlich ganz lecker. Oder wie, hast du den erkannt, den Hund? Den haben wir letztens mal im Park getroffen. Das war der gleiche. Ich habe es genau gerochen. oder der hat seinen Haufen genau vor unserer Haustür gemacht. Ich habe letztens noch dran gerochen. Das ist genau der gleiche Hund. Also ich glaube tatsächlich, dass das viel wahrscheinlich da in die Richtung gehen wird, was den Hunden halt auch super wichtig ist, was deren Bedürfnisse auch sind. Ne? Und ich denke, warum sollte der Hund dann über andere Sachen reden wollen, als was für ihn wahrscheinlich am wichtigsten ist. Ich meine, natürlich, Hunde können natürlich auch merken, wenn es uns Menschen nicht gut geht und so. Ne? Die suchen ja dann auch Nähe und so weiter. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da auch nochmal zu Nachfragen kommt. Hey, hey, was ist los? Alles okay bei dir?
Kannst du das? Oh, das ist süß.
Ich glaube, so würde ich das einschätzen ungefähr, ja.
Und wahrscheinlich könnten sie nicht lügen. Sie wären wahrscheinlich immer ehrlich, habe ich mir noch drüber nachgedacht.
Ja, 100%ig, das denke ich auch, auf jeden Fall. Nee, also lügen könnte nicht. Die würden auch wahrscheinlich alles straight raus direkt erzählen. Also. Das ist keine Geheimnisse mehr.
Ey, du siehst heute richtig fertig aus. Was ist bei dir los? Da ist so jemand.
Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen, total.
Aber wenn wir jetzt von erwachsenen Hunden reden, also so intellektuell, welches geistige Menschenalter hätten Hunde denn dann, wenn die erwachsen sind? Also auf welchem Stand sind die denn? Auf einem Dreijährigen oder?
Ja, ich würde schon so sagen, so dreijährig ungefähr, ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Also die können ja schon Kommandos ganz gut einstudieren, die wissen genau, was los ist, die können auch Situationen einschätzen, ne? Gerade wenn man irgendwie an die Diensthunde der Polizei auch denkt, ne? Die da ja auch speziell gefördert werden, eingesetzt werden, ja, würde ich schon so unterschreiben, ne? Auf jeden Fall. So 3 Jahre, ich glaube, das ist sinnvoll. Ne? Da können sie noch nicht lesen, noch nicht schreiben. Würde ich auch so sagen.
Mhm. Was ist denn das Beste an deinem Job? Also warum bist du Tierarzt geworden?
Tierarzt geworden bin ich, weil ich so ein bisschen die Herausforderung mag und Medizin habe ich schon mal so ein bisschen interessiert und bei Tieren hatte ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool, weil die ja nicht direkt sagen können, ja, ich habe Bauchschmerzen oder ist die ganze Zeit schlecht oder sowas, sondern man so ein bisschen quasi Detektivarbeit macht, ne? Und weil wir in der Tiermedizin natürlich sowohl als Tierärzte operieren können, wir müssen innere Medizin ein bisschen können, aber wir sind so Allrounder, sage ich mal so ein bisschen, ne? Das hat mich auch sehr gereizt, ne? Und das Beste so an meinem Berufsalltag, was ich mir heute noch vorstellen kann, ist zum Beispiel, wenn jetzt ein paar Welpen in die Sprechstunde kommen, die jetzt erstmal im Tierarzt sind und ihre erste Impfung zum Beispiel bekommen, das ist super schön, oder wir eine Geburt begleiten, möglicherweise mit Kaiserschnitt und alle Mutter und alle Kinder sind wohlauf, Besitzer sind super glücklich, das ist immer eine richtig schöne Sache. Oder wenn ein Hund wirklich todkrank zu uns kommt und wirklich droht zu sterben und wir sehr schnell eine Diagnostik machen und die Ursache herausfinden und dann eine erfolgreiche Therapie erzielt haben, das ist natürlich auch super erfüllend einfach, ne? Wenn Halter und Hund super dankbar sind, das bezahlt uns total für die auch oft langen Arbeitstage und nächtlichen Einsätze. Ne?
Jetzt, wenn du sagst, ne, du bist ein bisschen Detektiv, weil sie ja nichts sagen können, das heißt, du willst gar nicht, dass Hunde reden können oder sich mit dir unterhalten, sonst wird dein Job zu eindimensional.
Ja, also manchmal denke ich mir schon so, kannst du es nicht einfach mal sagen, das ist einfach, aber wenn ich nicht weiter weiß, ne, schon, aber irgendwie ist es natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung, das herauszufinden. Ne? Aber klar, manchmal wäre es halt super schön, wenn ich sagen könnte, sag mal, ist der eigentlich jetzt vor dem Essen schlecht oder nach dem Essen?
Einmal bellen heißt ja.
Ja, genau. Schön.
Ja, lustig. Okay, aber gut. Wir können festhalten, lieber Felix. Also, wenn man mit Hunden sprechen könnte, man würde ziemlich sicher über Bedürfnisse sprechen und sie wären sehr ehrlich dabei. Aber vermutlich jetzt, ja, nichts so Abstraktes.
Nee, ich denke nicht. Also über die Nachrichten, glaube ich, kann man sich wahrscheinlich nicht so gut unterhalten.
Gott sei Dank, es ist noch mehr ein Grund dafür.
Ja, absolut.
Hey Felix, danke dir für deine Zeit. Liebe Grüße, du hast deine Tierarztpraxis in Heiligenhaus. In Nordrhein-Westfalen. Ja, ja, genau. Und wenn wir was haben mit unserem Lieblingstier, dann kommen wir zu dir.
Kommt gerne vorbei, genau. Seid herzlich eingeladen.
Wunderbar. Hau rein.
Alles gut.
Mach's gut, Felix. Tschüss.
Jo, ciao.
Liebe Simone, geht's dir gut? Das könnte dich dein Hund fragen, Simone, wenn er sprechen könnte. Ist das nicht ein schönes Happy End für diese Folge? Nein, denn wir sind noch nicht am Ende. Also noch nicht ganz. Ihr wisst Bescheid. Fragen, auf die ihr gerne eine Antwort hättet, gerne an mich, instagram.com/konsi_quent. Und den Podcast, den schickt ihr gerne an jemanden weiter, der schon mal einen Hund gesehen hat. So, ich bin Konsi. Wir hören uns in der SWR3 Morning Show. Und ich sag bis nächste Woche.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Ich bin so excited, aber die Großtrappen werden viel zu wenig beachtet. Einer der schwersten flugfähigen Vögel und die wohnen bei uns um die Ecke. Ja, emotional. Weird
Animals. Euer neuer Lieblingspodcast Weird Animals.
Komische, witzige, weirde Tiergeschichten.
Jede Woche in der ARD Audiothek mit uns. Mein Name ist Rob Binger, schnellgerüge Planfluencer. Zusammen mit...
Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin.
Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja, die wurden damals eingeführt, nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen. Ja, ja, tatsächlich.